Schön, dass ihr nach dem etwas rumpeligen Abend letzte Woche wiedergekommen seid. Ich habe hinterher, letzte Woche Donnerstag war ich ja hier und am Freitag hatte ich Freitag und Samstag einen Trainingseinsatz mit einem Gemeindegründungsteam auf Sylt, was nett war, aber das war, also... Von Sylt habe ich nicht viel gesehen. Am Samstagmorgen, wir haben früh gefrühstückt und 10 Minuten habe ich einmal den Strand gesehen und ein Foto an meine Frau geschickt, die sagte, oh, ich würde gerne hier sein. Ich so, ja, aber ich bin in 10 Minuten wieder drin und dann sind wir den ganzen Tag drin gewesen. Aber am Freitagabend haben wir eine ziemlich ähnliche Runde gemacht, wie wir es hier hatten. Und ich merkte irgendwie so, dass ein Faktor die Sache deutlich entspannt hat, nämlich Faktor Zeit. Ja. Wir hatten beim letzten Mal, also wir hatten dort 3, 3,5 Stunden, um im Prinzip was Ähnliches zu erreichen beim letzten Mal mit 1,5 Stunden knapp. Und das war, glaube ich, also es war für mich auch das erste Mal, dass ich diese Einheit nur losgelöst an einem Abend, wo jeder irgendwie, ich weiß noch, Holger kam noch abgehetzt hier rein, frisch von der Arbeit und so, und da dachte ich so, na, das muss man beim nächsten Mal besser machen. Deswegen schön, dass ihr hier seid. Ich wollte nochmal, bevor wir heute weitermachen, wollte ich nochmal eine kleine Rückschau halten, das Bild mit den Enten, das hat der Joachim noch nicht gesehen, deswegen will ich ihm das nicht vorenthalten. Das ich am Anfang gezeigt habe.
Und den hörenden Text habe ich gehört.
Genau, das waren die Enten, ja. Was ich als Bild für Jüngerschaft benutzt habe. Und bei dem Thema dachte ich, ist es ganz hilfreich zu sehen, was die Ente am Anfang nicht gemacht hat oder sehr wahrscheinlich nicht gemacht hat. Ich kann kein Enterisch verstehen oder so, aber vermutlich wird sie sich nicht am Anfang, nachdem die Küken gerade aus dem Nest oder aus dem Ei geschlüpft haben, sich hingestellt und hat einen philosophischen Vortrag über das Leben gehalten oder hat ihnen von vornherein gezeigt, guck mal, dort gibt es das beste Fressen, hier musst du aufpassen, da gibt es ein paar Feinde. Und den besten Weg da und dahin ist die und die Zeit, also ist der Weg und da kriegt man meistens früh morgens am besten was oder so. Also diesen ganzen Lebensvortrag, den wird sie wahrscheinlich nicht gemacht haben, sondern wird gesagt haben, so, wir gehen jetzt hier lang, ihr kommt jetzt mal mit. Vielleicht machen sie es auch automatisch. Oder wir hatten dieses Bild von diesem geistlichen Fahrradfahren lernen. Und wenn ich mich vor 2 Jahren hingestellt hätte und Calvin gesagt hätte, also neben der Physik des Fahrrads, wenn ich ihm einen Vortrag darüber gehalten hätte, du wirst das besser wissen, was der richtige Reifendruck ist, wie man am besten aerodynamisch fährt, wie er im Windschatten fährt, wie man um die Kurve fährt, welche Gänge man alles benutzen kann, wie auch immer, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, Papa, das kann ich ja nie. Und in gewisser Weise ist es mit dem Thema Jüngerschaft die Herausforderung, dass wenn wir Leuten beibringen wollen, die allerersten Schritte mit Jesus zu machen, dass wir immer vor der Spannung stehen, dass wir viel, 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 viel mehr wissen. Also ich habe 6 Jahre Theologie studiert, habe in meinem Pastorendasein zig Predigten gehalten, habe mich da so reingefuchst, dass ich irgendwann Theologiestudenten in Predigtlehre unterrichtet habe. Und in all dem, und natürlich weiß ich zum Thema Stimme Gottes hören, Heiliger Geist, wie das zusammenwirkt oder so, viel mehr. Aber wenn ich das versuche, alles jemandem zu erzählen, dann wird es so viel.
Dann bist du ein schlechter Pädagoge.
Dann bin ich ein schlechter Pädagoge, genau. Also dann beeindrucke ich jemanden, boah, weiß der viel, ja? Aber ich rüste ihn nicht aus, dass er das in kleinen Schritten umsetzen kann. Und deswegen geht es so ein bisschen, darin geht es, auch bei den ganz fundamentalen Sachen, dass man erstmal, obwohl es da noch viel zu sagen gäbe, einfach bleibt. Sowohl inhaltlich einfach bleibt, als auch strukturell einfach bleibt. Denn wenn es einfach ist, dann ist es schneller umgesetzt von denjenigen, die wir hören, also die wir trainieren oder denen wir das weitergeben. Und wenn es einfach ist, kommt viel eher, oh, das kann ich ja auch. Und das kann ich auch jemand anderen erzählen. Wenn ich sofort meine Bibel aufschlage und sage, guck mal, jetzt musst du hier und dann fällt bei dem Parallelvers musst du da und das Griechische heißt das und im Alten Testament wird da prophetisch irgendwas so, also da mache ich ein dickes Ding auf. Ja, der Heilige Geist ist schon früh angekündigt. Das steinerne Herz und das fleischerne Herz, das war schon in Hesekiel drin. Und also da kann man ganz viel sagen, aber wir wollen die Leute nicht überfrachten. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte, ist dieses, wir befinden uns in den vier Feldern, wo wir gesagt haben, hier geht es, im ersten Feld geht es darum, rauszukriegen, zu wem sind wir gesandt und wohin sind wir gesandt. Also was ist unser Ackerboden, Ackerfeld? Hier ist die Frage, was säen wir? Wie säen wir gute Nachricht? Wie säen wir Evangelium? Und das sind die beiden Themen, die wir angedacht haben, im Januar zu machen. Darum geht es nicht. Es geht um den, wir befinden uns in dem Feld, in dem Jüngerschaftsfeld, wo Leute angefangen haben, Schritte auf Jesus zuzumachen. Oder aber schon gesagt haben, ich glaube das schon. Für mich ist das die Frage so, kann jemand lernen zu beten? Oder kann jemand lernen, die Bibel zu lesen, auch wenn er noch kein Christ ist? In gewisser Weise ja. Also Bibel lesen sowieso, wie ich vernünftig die Bibel lesen kann. Und ich würde auch sagen, in gewisser Weise kann der Schritt hin zu Jesus auch sein, ich fange an zu beten. Ich erinnere mich, als ich Gemeindepastor war, von dieser, das war der jüngeren Teil der Gemeinde, kam eine, weiß nicht, mit 20-jährige junge Frau auf mich zu und sagte, dass sie sich taufen lassen wollte. Ist doch großartig, super. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann habe ich sie gefragt, wann ist dir das klar geworden? Und sie sagte, das kann ich gar nicht sagen. Als ich hier hingekommen bin, habe ich mich irgendwie für Gott interessiert. Dann habe ich von euch gesehen, wie ihr eure Beziehung zu Jesus gelebt habt. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Und dann habe ich das irgendwie auch gemacht. Und sie sagte, ich kann nicht den einen Punkt nennen, wo ich sagen würde, dort habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich weiß nur, ich will nicht mehr zurück. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, wo man sagen kann, es gibt zwischen Feld 2 und 3, also von den Punkten zu den Ähren, manchmal einen fließenden Übergang. Bei allem ist es aber, dass wir grob in Feld 3 sind. Und da, dass wir auf eine ganz einfache Art und Weise die Leute ziemlich schnell, also von Anfang an, sagen, du folgst zwar mir und machst es so, wie ich es mache. Also wir hatten gesagt, Paulus sagt, ahmt mich nach, so wie ich Jesus Christus nachahme. Aber gleichzeitig sagen wir, ich folge Jesus und ich zeige dir, wie ich Jesus folge. Und in gewisser Weise sage ich dir, mach für eine Zeit lang mich nach. Aber vor allen Dingen will ich dir beibringen, Mama Ente ist da vorne. Auf den kannst du dich konzentrieren und mit dem kannst du eine direkte Beziehung haben. Ich bin am Anfang, in einer bestimmten Phase bin ich so ein Helfer, so ein Trainer, aber ich will nie Mittelsmann werden. Ich will nie, dass die Leute nur mich brauchen, um Jesus zu hören. Und damit das passiert, dass Leute das verstehen, soll es einfach sein und der Prozess ist einfach. Und da sind wir jetzt das erste Mal bei dem linken Kreis, bei den drei Dritteln. Und damit wir es mal exemplarisch machen, machen wir mal gemeinsam das, was ich auch mit Leuten mache, wenn es darum geht, wie bringe ich denen das Gebet bei, was Gebet grundsätzlich ist. Okay? Bis dahin alles klar? Noch Fragen? Dann lass uns starten. Pass auf. Ja, schieß los.
Wir haben ja im Telefon noch kurz gesprochen, vielleicht so dieser Ausblick, was du heute insgesamt machen willst.
Ja.
Ob es nur das Gebet ist oder ob ich es jetzt gerade mitgekriegt habe.
Genau. Also der Ausblick ist tatsächlich, wir wollen heute, wir reden über Gebet. Und das ist also am letzten Mal haben wir über Stimme Jesu hören. Bei Jesus bleiben und sind alle gleich. Das ist nichts. Und heute geht es einfach darum, dass ihr zum einen merkt, inhaltlich, was sind die ersten Schritte, die jemand beigebracht bekommen soll zum Thema Gebet. Aber ihr merkt gleichzeitig, ihr bekommt nicht nur den Inhalt serviert, sondern ihr merkt auch den Prozess oder die Art und Weise, wie wir es machen. So. Okay? Super. So, im Normalfall würden wir, wenn es nicht das allererste Treffen ist, ein Treffen vor uns haben, also vor uns gehabt haben, wo wir in dieser Runde auch schon zusammen waren, sodass wir sagen würden, wie war eure Woche? Also würden, und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben keine volle Gruppe im letzten Mal, letzte Woche gemacht, aber zumindest ein Teil. Ja? Jetzt muss ich einmal ganz kurz, mein Job ist es, dass wir jetzt 8 Uhr und wir machen einen Dreidrittelprozess. Ja? Das heißt, wir haben jetzt eine knappe Stunde Zeit, sodass wir knappe 20 Minuten überall uns aufhalten. Ja? Das heißt, mein Job ist sozusagen an der Stelle jetzt diesen Prozess zu leiten und uns da durchzuführen und zu sagen, okay, wir wollen ansatzweise, ich würde sagen, in der Gruppengröße 20 Minuten für jedes Drittel ist ein gewagtes Unterfangen. Ja? Also wir sind ganz oft in unseren Hausgemeinden, sind wir 3 Stunden zusammen und dann haben wir für jedes Drittel eine Stunde. Ja, also wir üben das Ganze jetzt mal so ein bisschen, aber dass ihr ein Gefühl dafür habt, so sieht's aus. Ja? Okay, deswegen drücke ich ein bisschen auf die Tube, das ist auch in Ordnung. Es geht jetzt hier nicht um einen ganz realen Prozess, sondern dass ihr das mal erlebt. Ich nehme mal die erste Frage, wie war deine vergangene Woche? Was hast du erlebt? Wurde ein Gebet erhört und wie ist eure Beziehung zu Gott? Wie habt ihr die gepflegt? Muss nicht jeder sagen, aber vielleicht hat irgendjemand irgendwas erlebt, dass jemand dazu was sagen möchte.
Also meine Woche war ziemlich voll. Mit ganz vielen verschiedenen Terminen. Gestern war ein Kongress, wo ich einen Vortrag halten durfte, im CCH über Sport und psychische Belastung in der modernen Arbeitswelt. Danach war noch eine Einladung in der Nähe vom Tiefstag, wo man abends halt noch verdammt sein durfte und da konnte man eben auch jemand mitbringen. Da habe ich also Steffi, meine Frau mit ihm da, sodass wir unseren Babysitter organisiert haben. Das war ganz toll. Hatten wir da so ein bisschen Zeit und weil es dann doch etwas langweilig wurde, haben wir uns kurzfristig entschieden, den James Bond zu gucken, den neuen.
Oh, ihr habt den schon gesehen.
Die letzten 2 Tickets organisiert. Und dann waren wir da also und haben das richtig genossen. Und das war auch deswegen schön, weil wir ja lange schon dafür gebetet haben, Steffi möchte ja wieder arbeiten nächstes Jahr. Und es verschiedene Möglichkeiten gab, aber nicht so richtig konkret wurde. Und da gab es ganz tolle Gebetserhöhung letzte Woche Samstag. Wo dann von ihrem ehemaligen Oberarzt, der jetzt Chef ist in Oldesloe, eine E-Mail kam, ob sie nicht da wieder nur anfangen möchte. Das war schon mal toll. Dann kam nach ein paar Tagen, als sie da hospitiert hat, so ein kleiner Dämpfer, weil die Nachtdienste, die halt sehr viele Nachtdienste hinterm Stück machen, was jetzt mit unserer Logistik zu Hause so nicht klappen würde, weil ich gesagt habe, ich kann zwar reduzieren die Stunden von voll auf halb und die geht dann voll eventuell. Aber so vier Nachtdienste danach kriegt man irgendwie nicht mehr abgedeckt. Und dann haben wir halt darüber gebetet und überlegt, was wir machen. Und am nächsten Tag kam ein Chefi auf mich zu, meinte, so würde sie es nicht machen wollen, es wäre zu viel, sondern sie unterbreitet halt ein Angebot, dass sie nur eine Nacht macht und dafür so tagsüber ein paar mehr Stunden dranhängt. Und dann haben wir gestern nochmal ein Gespräch mit dem Chefarzt geführt, und der war sehr optimistisch und hat gesagt, das ließe sich bestimmt irgendwie machen, aber nächste Woche geht sie dann nochmal ins Krankenhaus und spricht zu den Kollegen, ob alle einverstanden sind. Insofern war das, das ist jetzt so ein bisschen Zeitraffer, aber da haben wir eigentlich seit Monaten schon drüber gebetet, ob ist das die richtige Entscheidung, dass ich wieder arbeite. Weil wir da in der Vergangenheit schon auch nicht ganz so gut erfahren haben. Und es ist interessant, dass wir in den letzten Tagen und zwei, drei Wochen wirklich mehr und mehr Gott das in die Hand gegeben haben, um zu sagen, er wird das dann wirklich ganz deutlich machen, wenn es sein soll, wo es sein soll. Und es war wirklich ein paar Tage später, kam diese E-Mail relativ unverhofft, so peng. Und ja, insofern sind wir da, glaube ich, ganz ruhiger Dinge und recht zuversichtlich, dass, wenn es dann so sein soll und auch funktionieren soll, dann kann Gott sicherlich da auch die Herzen bewegen und sagen, dass sie eben auf diese Forderungen eingehen, dass der Dienstplan so ein bisschen modifiziert wird, dass es eben auch mit unserer Logistik zu Hause hinkommt. Und ich glaube, das wäre sehr schön auch für Steffi, weil sie da eben auch einen Mentor hat als Chefarzt, der das voll unterstützt. Das ist auch nicht sehr häufig. Ja, und wenn die halt nicht drauf eingehen, glaube ich, dann ist es auch ein klares Zeichen, dass es halt dann auch okay ist. Und ich finde es halt toll, und da sehe ich eben Gott auch sehr stark wirken, dass Steffi auch da im Prozess in den letzten Monaten durchgegangen ist. Und ich auch merke, dass sie mehr tut. Mhm. Und nicht sagen, es muss jetzt klappen, sondern ich auch merke, dass der Geist sie da wirklich bewegt hat und sie das auch so annehmen kann, zu sagen, ich überlasse das jetzt Gott, und wenn es klappt, dann ist es gut, und dann freut sie sich auch drauf.
Cool.
Aber ich merke auch, wenn es nicht klappt, würde jetzt bei ihr eben auch die Welt nicht zusammenfallen, obwohl sie das natürlich bedauern würde, aber ja, also da merke ich auch, dass es bei uns ein Ring gab über Monate, mhm, und ich auch sehr Schwierigkeiten hatte, das überhaupt zu überlegen, ob man nun als Mann einfach sagt, nee, ich will das einfach nicht fertig aus und das ist nicht gut für die Familie, oder eben auch da Gott vertraut und sagt, Gott kann das natürlich auch zu etwas Wunderbarem machen, wovon beide und die gesamte Familie profitieren kann. Insofern war da auch viel Loslassen, auch von meiner Seite. Ja, und jetzt könnt ihr alle dafür bieten, dass es tatsächlich dann auch so sei, ne, dass es so kommt, wie es kommt. Von cool. Herrn auf der
Wünsche. Super. Mag jemand dafür beten? Ganz kurz, 30 Sekunden.
Ja. Okay. Ja, lieber Vater, wir wollen dir, Dirk und Steffi, ans Herz legen, dass das, was sie sich jetzt vorgenommen haben, Gott, du mit deinem Segen dabei bist. Bitte dafür, Gott, dass das so klappt und dass du das leitest, in Oslo auch mit Steffi, dass sie da maximal dann einen Nachtdienst machen muss, Gott, und dass die Kinder dabei nicht zu kurz kommen. Darum bitte ich dich, ja, in Jesu Namen.
Amen. Amen. Noch irgendjemand was erlebt, Ermutigendes, oder?
Letzten Samstag war ich hier im Untersuchungsgefängnis und habe da den Bibelgesprächskreis gehalten. Und ich mache das alle 14 Tage. Und zwei der Gefangenen, die da waren, die beklagten sich über einen Richter, der nach ihrem Dafürhalten nicht nach Recht sucht, das Rechte sucht, sondern er nur orientiert ist, ihn möglichst viel ans Zeug zu flicken. Und sie fanden das also natürlich sehr ungerecht und waren sehr aufgebracht gegen diesen Richter. Und ich sagte dann, dass auch dieser Richter, wir hatten vorher auch über Vergebung gesprochen, dass auch dieser Richter einmal in seinem Leben oder einmal vor Gottes Richterstuhl stehen wird. und Rechenschaft über sein Leben abgeben muss. Und für alle Ungerechtigkeiten, die in seinem Leben er selbst verzapft hat, auch verantwortlich ist. Und das war ein Gedanke, der ihnen so ganz neu war. Und das ging dann so, dass sie sogar erkannt haben, dass man für diesen Mann beten sollte. Denn die Verantwortung vor Gott, die er nicht ablegen kann, die wird ihn einmal ganz hart einholen. Und ich hatte dann auch gesagt, dass auch Jesus am Kreuz ja für seine Peiniger gebeten hat. Und dass die Erkenntnis, dass einer in diesem Leben vielleicht mit irgendwelchen Fiesereien durchkommt, aber vor Gott einmal Rechenschaft ablegen muss, kann uns selbst tiefen Frieden geben, weil wir wissen, auch er muss Rechenschaft ablegen vor Gott. Und dass sie also da ihre Ruhe und ihren Frieden finden konnten und dann sogar nachher für den Richter gebetet haben, hat mich gefreut.
Gab es irgendjemanden, dem ihr in der letzten Woche von dem, was wir am letzten Donnerstag gemacht haben, erzählt habt? Also Johannes 10, gute Hirte, die blöden Schafe, die seine Stimme trotzdem hören. Ich frage die Frage konkret, weil das letzte Woche das war, aber das ist auch das, was wir am Ende uns überlegen, gibt es irgendjemanden, der das hören sollte? Also gerade sind das Leute, die, ihr lernt neue Sachen oder die Leute lernen neue Sachen und denken ganz oft, wenn der Gedanke kommt, ey, dem Klaus, dem muss ich das erzählen. Der kennt das noch nicht, der weiß das noch nicht. Dann ermutigen wir die Leute, dann erklär es ihnen. So, also sei diese kleine Ente, die das weitergibt. Die andere Frage, die auch am Ende kommt, wenn wir nach vorne schauen, ist, gibt es irgendjemanden, wo du merkst, für den sollst du anfangen, regelmäßig zu beten? Oder gibt es irgendjemanden, dem du von Jesus erzählen sollst? Das ist auch der Blick zurück. Ich sage immer ganz bewusst, für den du beten sollst oder für den du mit dem du über Jesus reden sollst. Weil manchmal denken wir, ich sollte vielleicht mit dem reden, aber wenn ich das aus Pflichtgefühl tue, dann ist das aus so einer Drucksituation heraus. Ich merke aber, wenn ich für Leute bete, dann verändert Jesus mein Herz über sie. Ich sehe sie eher mit den Augen, wie Jesus sie sieht und betrachte sie mit dem Herzen, wie Jesus sie hat. Und wenn ich das tue, dann verändert das mein Zugang zu ihm. Diese erste Phase, achso, hier steht noch Vision. Zum Beispiel würde ich in dem ersten Block sowas mit der Ente machen. Würde nochmal erinnern, wir laufen der Ente nach, aber wir müssen nicht alle große Enten sein, um jemandem was beibringen zu können, sondern wir können kleine Enten sein. Oder
Meine Frage zu der Entengeschichte.
Ja.
Was ist denn, wenn eine da denkt, sie müsste mal rechts vom Weg abkommen, laufen dann die anderen hin, die hinter ihr dann laufen?
Das Schöne ist ja, dass diese große Ente nicht, also dass wir erstens gemeinsam unterwegs sind. Das heißt, wir werden erleben, also man erlebt das tatsächlich, dass der Moderator am Anfang erstmal nur Fragen stellt. Und selbst wenn jemand mal irgendeinen ganz schrägen Gedanken hat, hält er sich erstmal zurück und lässt die Gruppe, in der Regel korrigiert die Gruppe von ganz alleine.
Ja? Zwischenfrage, du gehst jetzt immer davon aus, dass die Jünger in der Gruppe jetzt gemacht werden oder 1:1?
Nein, das, was wir hier machen, ist kein Einzelprozess.
Ist kein Einzelprozess.
Also das, was wir hier machen, ist tatsächlich...
Da war ich immer jetzt hin und her. Was meinst du jetzt genau?
Nein, wir haben also diese Gruppe, ich stelle diese Fragen nicht einzeln, sondern wir sitzen zusammen, essen meistens am Anfang irgendwas. Und da ist dieses, was wir jetzt, so wie war die letzte Woche, was ist passiert und so, es ist eher normal. So, aber auch so, dass man sagen würde, dass man übt während des Essens, fragt, sag mal, hey, du wolltest doch Klaus das erzählen. wie ist es gelaufen? Und dann erzählt er irgendwas. Das heißt, die, zum einen gibt es, kommt es vor, beispielsweise, dass manche Leute irgendwas lesen und von da ausgehend irgendeinen schrägen Gedanken haben. Was der Moderator dann eigentlich erstmal macht, ist sozusagen zu gucken, wie seht ihr das? Und ganz oft korrigiert sich die Gruppe von ganz alleine. So. Das andere ist, dass es ja, da hört das Bild auch auf, wenn die Ente, die kleine Ente, die vor mir läuft, woanders hinläuft, sehe ich ja selber, dass sie nicht mehr der Mutter hinterherläuft. So. In dem Sinne ist das Bild so, dass wir, je weiter wir kommen, je mehr wir selber Jesus kennenlernen, je mehr wir also die Bibel lesen und so, kann ich den Eindruck haben, nee, das ist jetzt irgendwie schräg. Ja? Also, es gibt einen Selbstkorrektiv der Gruppe. Und vor allen Dingen derjenige, der die Gruppe leitet oder aber von außen den Leiter begleitet, ist immer noch da sozusagen, du hast außerhalb der Gruppe oder innerhalb der Gruppe jemanden, der deutlich weiter ist. Und der an der Stelle korrigieren kann. Okay?
In der Natur ist es ja tatsächlich so, dass die anderen Enten dann auch der Mutter folgen.
Ja.
Also man sieht das häufig, ja, ganz häufig. Auf dem Wasser merkt man das, wenn die schwimmen. Dann hast du immer ein, zwei, die dann auf einmal links und rechts abhauen. Aber die dahinter werden eben nicht oder schwimmen nicht denen hinterher, sondern die schließen die Lücke auf. Das ist ganz interessant. Hm. Und dann merken das die anderen, die weggegangen sind, und die schließen die Lücke. Also so sieht man tatsächlich. Hm.
Und klar, ich will dieses Bild jetzt mit der Ente nicht überstrapazieren, das ist jetzt, Gott hat das mit den Enten bestimmt nicht gemacht, damit Jesus dann sagt, siehe die Enten, dort könnt ihr lernen, wie Jüngerschaft funktioniert. Also, aber es ist ein Bild, um zu sagen, ich kann früher was weitergeben, auch wenn ich noch keine ausgewachsene Ente bin, geistlich ausgewachsene Ente und 6 Jahre Theologie studiert habe. Also, okay? So, das heißt, jetzt haben wir 20.19 Uhr, wir würden jetzt in den mittleren Block gehen, nach oben schauen. Und da würde ich dann am Anfang einmal bitten und sagen, Jesus, wir wollen jetzt in dein Wort gucken, die Bibel lesen und wollen von dir lernen. Bitte lehre du uns, was wir lernen sollen. Amen. Ich habe euch mal ganz absichtlich den bekannten Text aus Matthäus 6 nach einer nicht so bekannten, also freien Übersetzung, mal nicht die gute Luther, den Text kennen wir beim Vater unser alle, habe ich euch mal bewusst einen anderen Text genommen und den können wir jetzt mal lesen. Wer möchte, darf. Den ersten Abschnitt, jemand anders den zweiten.
Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Also da erzählt Jesus seinen Jüngern was zum Thema Gebet. Wenn wir uns den ersten Abschnitt angucken, also die Verse 6 bis 8, was lehrt dieser Abschnitt oder diese Verse ganz grundsätzlich über Gebet?
Das ist sehr Persönliches. Und was auch nicht für die Öffentlichkeit eigentlich gedacht ist, sondern was zu Hause oder da passiert, wo ich alleine bin, wo mich keiner sieht.
Das hat auch was mit Stille zu tun.
Was mir manchmal etwas verwirrt ist, dass Gott Gebet belohnt. Also wie sieht das aus? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass Gott Gebet belohnt? Ich verstehe es, wenn ich Gott sage, ja, man dient oder macht irgendetwas und dann belohnt er das. Das verstehe ich. Aber zu beten und das belohnen?
Die Gebete, die mit der richtigen inneren Einstellung und im richtigen Geist gebetet werden, dass er das ja verspricht, dass das auch erhören wird.
Oder dass er einem einfach Frieden schenkt, den man vorher nicht hatte. Oder eine Lösung, eine Idee gibt.
Ja.
Stellt es dein Bild von Gott in Frage?
Nee, gar nicht, aber es verwirrt mich, dass wenn Jesus sagte, ihr euer Gebet jetzt wird es erhört, wenn ihr nur glaubt, ja, verstehe ich alles, aber das Gebet belohnt wird. Also da habe ich. Das Fasten belohnt, ja, das verstehe ich. Das begreife ich.
Warum?
Wenn Gebet belohnt wird, irgendwie immer schon, seit ich diese Bibelstelle gelesen habe zum ersten Mal. Das verwirrt mich das.
Ja, das. Also, wie könnte.
Unverdiente Gnade.
Ah ja, danke. Gibt es verdiente Gnade? Unverdiente Gunst. So, ne?
Ja. Ja, wenn wir nochmal drüber nachdenken, was kann mit diesem Belohnen gemeint sein? Also, Dirk, du meintest, kann gemeint sein, einfach ganz simpel Gebetserhörung für die Sachen, die wir beten?
Also hier steht ja nicht, dann wird dein Gebet belohnt, sondern dann wird dich dein Vater belohnen.
Genau.
Das ist ja schon mal was anderes.
Das ist was anderes, genau.
Insofern ist das, was Ulrike gesagt hat, wenn nicht, leuchtet auch ein. Das ist,
oder auch mit Weisheit und Erkenntnis.
Genau, so eine gewisse Frieden. Oder vielleicht auch einfach die Erkenntnis, dass man für das Richtige betet. Also, dass man eben, ich merke bei mir häufig, dass ich ja für die Sachen bete, die mich beschäftigen. Ne, das dreht sich schon leider sehr viel um meine. Die Leute, die ich halt kenne und die Sachen, die mir wichtig sind, Familie, Kinder und so weiter. Mhm. Natürlich bete ich auch für Gemeinden und so, aber der Schwerpunkt, glaube ich, und da bin ich, denke ich mal, auch nicht allein, ist schon sehr viel über die Sachen, die für uns einfach wichtig sind. Weil wir auch häufig sehr menschlich beten. Ich glaube, wenn Gott uns zeigt, für was wir beten sollen, dann geht das Gebet anders. Das könnte damit natürlich auch gemeint sein. Dass er uns einfach zeigt, wofür wir eigentlich beten sollen. Und das dann auch.
Na klar, absolut.
In der Bibel ist irgendwo gesagt, dass das Gebet der Gläubigen wie Weihrauch aufsteigt zu Gott. Mhm. Und das stelle ich mir manchmal vor, entweder wenn wir alleine vor ihm sitzen oder in der Gemeinschaft auch, dass wir einfach, dass es wie auch allein das Gebet, egal ob es Fürbitte, Danke ist, dass es wie, ja, wie ein Lobpreis auch ist. Wir wenden uns einfach Gott zu. Und dass er allein diese Tatsache belohnt, dass wir uns in seine Gegenwart begeben. So stelle ich mir das oft vor. Dass er einfach dadurch seine, oder wir die Grundlage schaffen, dass überhaupt wir Empfänglichkeit sein können für all das, was er für uns bereit hat. Wenn ich mich ihm nicht zuwende, kann er mir gar nicht geben, was er angeschrieben hat.
Ich persönlich lese den Vers ganz stark in der, wo du auch sagtest, in dieser persönlichen Beziehung. Er belohnt mich mit seiner Gegenwart. Also Jakobus sagt, naht euch Gott und Gott wird sich euch nahen. Also diese, dass das ist, da geht es nicht um, das ist mein Lohn ist nicht hast du gut gemacht, hier sind drei Gummibärchen oder so, sondern bleibt in mir und ich in euch. Also du sagst, das ist eine Beziehung, ist was sehr Persönliches. Und er belohnt uns in der Beziehung, in der wir sind. Mhm. Wenn wir noch ein bisschen weiter gucken, also 7 und 8.
Ja, nicht zu plappern. Das ist das, was du vorhin erzählt hast, auch mit der Frau, die mal für dich gebetet hat, so ein einfaches Gebet gesprochen mit so großer Wirkung.
Ja.
Also es hilft nicht, jetzt 10-mal das Wort um sozusagen.
Genau. Gebet ist keine Leistung oder wir müssen nicht Gott überreden oder.
Ja, genau. Es muss im Glauben geschehen, es muss im Herzen kommen. Das ist also die wesentliche.
Mhm. Gut.
Ich glaube, es geht auch nicht um viele Worte, zu machen, ne?
Mhm.
Sondern also es gibt zum Beispiel Zeiten, da kann ich nicht beten, weil ich nicht beten will, sondern weil mich Sachen so stark beschäftigen, dass wenn ich sie wiederholen würde, dass mich das dann noch viel mehr beschäftigt.
Mhm.
Und dass ich einfach auch keinen Bock habe zu reden. Ich habe einfach keine Lust zu sprechen.
Mhm.
Und dann merke ich aber, wenn ich in Gedanken an Gott denke oder an Jesus denke, dann hilft es manchmal mehr, als wenn ich eine halbe Stunde die Sachen vor mich hinrede, weil mich das so anstrengt. Ne? Und dann denke ich so, ja, es ist tatsächlich wahrscheinlich einfacher manchmal, als man denkt. So, ne? Also einfacher, als ich denke und Gebet auch.
Mhm.
Also, weil Gott ja eh weiß, was ich brauche.
Mhm. Wenn wir uns jetzt mal den zweiten Abschnitt 9 bis 13 anschauen, und auch wenn das heutzutage viel in der Kirche gemacht wird, also das Vaterunser als ein auswendig gelerntes Gebet, glaube war der Gedanke von Jesus jetzt nicht, hier gebe ich euch jetzt das Mustergebet, dass ihr genauso sprecht diese Worte nach, also lernt sie auswendig, sondern dass er uns darin schon auch den Facettenreichtum von Gebet zeigen wollte. Wenn wir das mal schauen, was sind die einzelnen Punkte, die ihr in diesem oder die einzelnen Elemente, die ihr in diesem Mustergebet von Jesus seht? Da sind auch Spiegelstriche, also sind Striche, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die auch aufschreiben. Einfach so von vorne durch.
Gefahr für uns ist ja, dass wir mit unseren Anliegen sozusagen gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und hier sehen wir, dass Jesus erstmal sich dem Vater zuwendet und ihn sieht.
Mhm.
Nicht also sozusagen das Anliegen im Vordergrund ist, das wir zu ihm bringen, sondern dass wir erstmal wirklich seine Nähe suchen und ihn überhaupt die Ehre geben, ihn wahrzunehmen.
Ja, ist super, aber lass uns noch konkreter die einzelnen Punkte. Ich gebe dir völlig recht, aber womit fängt das Gebet an? Also was ist das Erste?
Also er nennt ihn erstmal beim Namen,
ja.
Den Vater. Und ehrt diesen Namen.
Mhm. Ja. Also Vater wäre auch das, was Bettina wieder, was du eben sagtest, das, was Persönliches, Beziehung. Allein, dass Jesus ihn Vater nennt, nicht ferner Gott, sondern Vater zeigt schon die Grundlage dieser ganzen Beziehung. Wir sind Kinder, wir reden zu unserem Vater. So, das wär das Erste, was mir in den Blick kommt, was für die Juden damals auch fremd war. Und dann, dein Name werde geehrt. Also, wie können wir das nennen?
Anbetung.
Anbetung, ja. Habe ich auch. Dann geht's weiter.
Mit dem Blick auf das Reich Gottes, ne?
Mhm.
Also auf dieser Erde.
Mhm.
Der Wunsch, dass es eben bald kommt und dass Gottes Wille eben sich erfüllt. Also es geht tatsächlich erstmal um sein Reich und um seinen Willen.
Mhm.
Nicht um das, was ich will und auch nicht um irgendein anderes Reich oder um die weltlichen Dinge, sondern.
Ich habe da mal den Vers im Kopf, wo wir so sagen, wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben für Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist. Also so dieses, es geht nicht um mich, es geht primär um sein Reich, seine Ziele, dass das passiert, was Jesus will, also was Gott will. Fällt euch irgendein Wort ein, damit man dieses umschreiben kann.
Hinwendung.
Ja.
Vielleicht auch das mit dem Joch, ne? Jesus sagt, er gibt uns ein sanftes Joch, was leicht ist, aber das ist nun mal das Joch. Also das ist das, was, in welche Richtung, es zeigt mir die Richtung vor sozusagen.
Mhm. Okay. Was kommt danach?
Ganz praktischer Egoismus.
Mhm. Einfach.
Lebensnotwendiges.
Tägliche Versorgung, ja.
Mhm.
Wobei ich mit dem zweiten Teil meine Sorge habe. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Ich hoffe, dass die Gnade Gottes und die Bereitschaft zu vergeben bei Gott größer ist als ich.
Das ist das Problem, was
also
ich an der Stelle
habe. Also, wenn meine Vergebungsbereitschaft Maßstab für ihn sein soll, dann liebe ich mich eigentlich selbst als besser.
Jesus hat doch gesagt, dass wenn du deinem Bruder nicht von Herzen vergibst, ist das jetzt ein Störungskind? er hat uns aufgerufen, barmherzig zu sein und das daran zu lassen.
Ja gut, eben, und wenn man es dem nicht aufbringt, dann ist man verloren. Also das ist genau dasselbe Problem, habe ich auch. Ich denke, Gott sei Dank bist du viel gnädiger als ich das bin. Also, weil sonst würde ich sehr alt aussehen.
Aber das ist ja, also ich sehe das jetzt nicht so, dass das eine Gegenüberstellung ist, sondern er sagt nur, also das sagt ja, vergib du uns unsere Schuld. Und wir sollen auch die Schuld des anderen vergeben und nicht.
Er soll das Maß für uns sein.
Nee.
Und nicht wir das
Maß
für uns.
Ja, aber.
Also, wie es da steht, aber
ist
auch so.
Das ist also nicht. Also
nicht, dass ich viel wegdiskutiere.
Also. Nee, aber er sagt nicht. Aber hier steht und in der anderen Übersetzung ja auch nicht, Vater, unser vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und nicht in dem Maße, in dem wir.
Eigentlich haben, steht da.
An der Stelle steht tatsächlich der Aorist, das habe ich mal nachgeguckt, das ist tatsächlich Vergangenheit. Also wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. An der Stelle würde ich tatsächlich einhaken. Ja, es gibt vor allen Dingen nach dem Vaterunser gibt's den Vers, wenn ihr nicht vergibt, wird Gott euch nicht vergeben. Den spricht Jesus explizit aus. Der macht aber meine Errettung von meiner eigenen Leistung abhängig. Ja? Das widerspricht deutlich dem, was Paulus beispielsweise die Gnade, durch Gnade seid ihr gerettet. Jetzt macht das, was ihr im Geist angefangen habt, also einfach dieses Geschenk anzunehmen, nicht dadurch kaputt, dass ihr es durch eure eigene Leistung euch behalten wollt. Er sagt, wer das macht, wer sich beschneiden lassen will, der soll sich gleich ganz kastrieren lassen. Ja? Und er benutzt ja die heftigsten Worte an der Stelle. Ich empfinde tatsächlich, das ist ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir, ich verstehe den Text, also diese Stelle, am besten diesen hier, am besten, wenn ich das Gleichnis, was Jesus sagt, von demjenigen, der viel Schuld vergeben wurde, der dann jemanden hat, der ein Minimal-Ding nicht vergibt. Das Gleichnis will ja nicht sagen, dir ist vergeben und du hast nicht vergeben und deswegen sagt derjenige, dir jetzt vergebe ich dir nicht mehr, sondern will dahin bringen, wie kannst du nur, wenn du siehst, wie viel Gott dir bereits vergeben hat, wie kannst du dann noch das festhalten, was jemand anderes gegen dich hat. An der Stelle, weil Gesetzlichkeit in vielen Kreisen das große Problem ist, würde ich an der Stelle tatsächlich eingreifen und würde sagen, das würde ich nicht laufen lassen. Weil die Erfahrung zeigt, dass das auch schon bei Paulus, ja, dass wenn Leute sich auf den Weg gemacht haben, die Korrektur umso deutlicher sein muss. Jesus sagt das. Ich glaube zum Beispiel darüber hinaus an der Stelle ist, früher war das, bevor Jesus gestorben ist, war die Sache, vergib uns Schuld, weil wir ein Opfer gebracht haben. Weil wir jetzt so leben. Also wir tun etwas, um Vergebung zu haben. Das war bei Jesus nie der Fall.
Das ist sozusagen noch unter dem alten Bund.
Ja. Das ist auch, es gibt Theologen, die sagen, dass das letzte alttestamentliche Gebet, was wir hier lernen, was ein krasses Statement ist. Ich empfinde aber, es gibt bestimmte Sachen, vor allen Dingen, wenn man den Text führe uns nicht in Versuchung. Jakobus sagt, Gott führt nicht in Versuchung. Ja? Hier steht zum Beispiel, deswegen finde ich die Übersetzung an der Stelle sogar auch ganz hilfreich, dass er sagt, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Ja? Das ist nicht, dann ist Gott nicht der aktiv in die Versuchung führende, sondern der Versucher bleibt der Versucher. Und Gott bleibt derjenige, der uns davor bewahrt.
Ja, noch mal was zur Vergebung der Schuld sagen.
Ja.
Das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, dass Vergebung ein Prozess ist, je nachdem, was man erlebt hat.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Entscheidung. Und ich glaube, dass wenn man sich gegen Vergebung entscheidet, dass man dann auch bitter wird. Und dass das sichtbar ist im Leben. Und dass, wenn wir das sehen, also wenn ich das sehe, wenn jemand bitter ist, weil er nicht vergeben möchte, weil er denkt, er ist so schlecht behandelt worden,
ja,
dann glaube ich, ist das ein Problem zwischen der Person und Gott, was dazwischen auch steht, was auch so eine Mauer, wie so eine Mauer ist. Aber ich glaube, wenn man sich entscheidet, vergeben zu wollen, das habe ich manchmal mit Holger, wenn wir uns verletzen, und zum Beispiel er sagt zu mir, kannst du mir vergeben oder umgekehrt. Und ich sage dann, ja, ich möchte dir gerne vergeben, aber momentan muss ich erstmal darum beten oder ich muss erstmal, ich brauche jetzt erstmal einen Moment. Ne? Aber ich tendenziell, mein Herz ist ja, ich möchte gerne. Aber es dauert dann manchmal eine Weile, manchmal geht es ganz schnell. Willensentscheidung, glaube ich, die steht da so drüber, würde ich sagen.
Ich würde dieses Gebet zum Beispiel gerade für Leute, die frisch dabei sind, würde ich sagen, hilf mir zu sehen, wie viel du mir vergeben hast, auf das ich anderen vergeben kann. Genau. Den Fokus.
Ja,
so, also dieses, weil ich, das ist ja, wir bitten nicht Gott, dass er uns Sachen vergibt. Also diese Vorstellung, die wir manchmal, die ich habe ich in manchen Kreisen so, aber was passiert, wenn ich gesündigt habe und dann habe ich aber noch nicht um Vergebung gebetet und dann gehe ich über die Ampel und werde überfahren. Ja, also bin ich dann verloren. Das ist eine Schuld, die nicht um Vergebung gebeten ist, wo ich sagen würde, also ist Jesus jetzt für alle deine Sünden gestorben, für die du in der Vergangenheit gemacht hast, in der Gegenwart und für die in der Zukunft? Ja, also so da in der Stelle, das ist ein bisschen schwierig, trotzdem nehme ich den Text, weil er zeigt die Dimensionen des Textes. An der Stelle würde ich dir recht geben, Joachim, das ist die kritischste Stelle im ganzen Vaterunser. Dieses Quid pro Quo, ne? Also wenn ich, dann du. Und wenn ich nicht, dann du nicht. Das ist nicht Gnade. Ja? Also das ist unverdient. Okay, aber soweit. Den letzten, vorletzten wäre... Oh, hier habe ich die Fußnote nicht mehr drin gehabt. Habe ich rausgelassen. Also ist diese Vers 13, Frage, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Bitte um Schutz, bitte um Stärke. Und das ist mir nicht aufgefallen. Das steht ja in manchen, ich habe das aus der Online-Bibel rauskopiert. Danach kommt noch, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das heißt, es hört am Ende nochmal auf mit Anbetung. Ja? Womit ich das gerne veranschauliche. Achso, jetzt habe ich hier noch den letzten Spiegelstrich. Der ist nicht im Vaterunser, das ist der, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das ist nämlich das Hören auf Gottes Stimme. Was ich Leuten immer sage, ist so, wenn ihr zum Arzt geht, was passiert da? Ja? die Sprechstundenhilfe ruft dich rein und dann sitzt du im Behandlungszimmer und der Arzt kommt rein. Was machst du dann? Dirk, was machen die Leute dann? Oder was passiert dann, wenn die zu dir kommen?
Man sagt, wo es weh tut.
Du fragst wahrscheinlich, was kann ich für sie tun oder genau. So, ne? Was haben sie denn?
In der Regel, wie geht es ihnen? Weil ja. Dann erzählen die mir automatisch, was
Sache ist. Genau. Und danach stehen die auf und gehen wieder, ne?
Selten.
Ja, genau. Aber genau das
wenn
ist...
Wenn sie eine Krankschreibung oder irgendwas. Oder wenn
aber dann wollen sie trotzdem noch was von dir, ne?
Ja, die Krankschreibung.
Aber das Krasse ist ja, so manche Leute ist für diese ist dieses, ich gehe zum Arzt, dem erzähle ich das und ich sage, dann erzähle ich dem, was ich habe. Und dann, dann stehst du sofort auf und gehst wieder nach Hause, ne? Wie? Musst du hören, was der Arzt sagt. Ich so, richtig. Ja, also Gebet ist Gemeinschaft. Und deswegen ist es ist Gebet nie nur, ich lasse was los, also ich sage was und dann ist fertig. Also Gebet ist Gemeinschaft. Für mich ist dieses was ein hilfreiches Bild ist die Hand. Das erste ist, das Vater ist, ich gebe dir die Hand. Also das ist, wenn ich jemandem die Hand gebe, dann gucke ich ihm in die Augen, dann begegne ich ihm die Hand. Das ist der erste Teil. Der erste Punkt ist aber Anbetung zuerst. Geheiligt werde dein Name. Der zweite ist, ich lege mein Leben hin. Ich gebe mein Leben hin und sage deine Ziele zuerst, nicht meine. Das, der dritte, der Finger ist sozusagen, das ist der sich ausstreckt und sagt, meine Bitte um tägliche Versorgung oder die Nöte, die ich habe. Dann ist der nächste Finger ist sozusagen sich Vergebung gewiss sein und aus dieser Vergebung anderen vergeben. Und der letzte ist Schutz vor Versuchung. Der Kleine, der manchmal schwach ist und der sozusagen von alleine der Gottes Kraft braucht und Gottes Schutz vor Versuchung. Und dann sind wir wieder zurück beim ersten, beim Daumen, der wiederholt sich, mit Anbetung zu schließen. Und dann nehme ich die Hand und mache so. Ja? Weil ich gleichzeitig auf Gottes Stimme hören will. Also deswegen die Hand, ich gebe die, ist was Persönliches, Anbetung zuerst, ich lege mein Leben hin, ich frage um Dinge, die Frage nach Vergebung, zu gucken, ich will so vergeben, wie du mir vergeben hast und die Bitte um Kraft, um Schutz, um Ausrüstung und wieder zum Ende die Anbetung. Für mich ist das nicht immer eine Reihenfolge. Ja? Mir ist es auch schon vorgekommen, dass ich angefangen habe zu beten und Gott hat mir von vornherein gesagt, hör mal direkt auf, du weißt ganz genau, was hier Sache ist. Also wo er mich das fast schon unhöflich unterbrochen hat, aber ich wusste sofort, ich hatte Sachen mit ihm zu klären. Wo ich mit jemandem nicht richtig umgegangen bin, wo ich merke, wenn ich weiß, ich habe bewusst Sachen, die ich festhalten will, ja, also dann gebe ich niemandem gerne die Hand. Ne? Also, und wenn ich Dinge festhalten will, hindert es mich ganz oft auch, zu Jesus zu kommen, also zu Gott zu kommen, weil ich weiß, mit ihm muss ich, also die offene Hand, ich kann nicht sozusagen was festhalten wollen, und trotzdem so, ich gebe dir nicht die Hand, aber ich will jetzt trotzdem Gemeinschaft mit dir haben. Also so, ne? Deswegen ist dieses Bild von der Hand, dieses Handgeben, und das war zum Beispiel, da hat Gott gesagt so, das war mir von vornherein klar, dann habe ich das geklärt mit ihm, wo er sagte, jetzt ist gut, jetzt können wir wieder normal diese Beziehung haben oder so. Also deswegen, es ist vor allen Dingen hilfreich zu sagen, Gebet hat so viele Dimensionen. Und ist wesentlich mehr als Thema, ich rufe meinen Vater an, sage, hi Dad, ich bin's. Ich bräuchte 500 Euro. Alles klar, tschüss, bis morgen. Morgen rufe ich ihn an. Hi Dad, vielen Dank. Bendix braucht ein neues Fahrrad. Alles klar, tschüss. Nächsten Tag. Hallo, mein Job ist nicht mehr so richtig gut. Könntest du mal irgendwie machen, dass mein Chef netter ist? Ja, also genauso. Ich mache das tatsächlich mit Leuten. Ich nehme mein Handy und rufe fiktiv meinen Vater an und sage nichts als bitten. Weil ich, wenn ich Leute sage, so, wenn du zu Gott betest, also wie sieht dein Gebetsleben aus? Was tust du? Dann frage ich, wie lange betest du? Ja, so morgens vor der Arbeit 10 Minuten. Ich so, okay. Und was, für was betest du? Ja, für meine Familie, dass denen gut geht, Gesundheit, für meine Probleme. Und ich warte dann immer meistens so, ne? Aber da kommt nichts mehr. Ja? Das heißt, Gebet wird auf den Mittelfinger reduziert. Ja? Also, mein Vater würde mir wahrscheinlich irgendwann den Mittelfinger zeigen. Ja? Wenn meine komplette Kommunikation mit ihm auf den Mittelfinger reduziert ist. Also auf den gib mir was. Ja? Oh, sorry, das wird aufgenommen. Schneiden wir raus, Joachim, schneiden wir raus. Aber das ist was, wo Leute in diesem Mustergebet, was hier und was an der einen Stelle sicherlich eine Schwierigkeit, eine Spannung hat, sehen, dass Gebet viel, viel mehr ist, als ich lasse meine Bitten bei Gott ab. So, jetzt haben wir überzogen. Es ist 20.51 Uhr. Das passiert leider oft. Also das ist jetzt nicht... Das passiert auch, wenn wir 3 Stunden haben. Dass, wenn du 3 Stunden hast und du dann eine Stunde für den Teil nach oben hast und du hast aber ein Viertel oder anderthalb, dann bleiben dir nur noch eine halbe Stunde für den nach vorne schauen. Also das ist tatsächlich, für jetzt ist das, ich würde sowas nie normal in einer Stunde abhandeln wollen. So. Wenn man 2 Stunden hat, hat man 40, 40, 40. Aber es ist wirklich eine große Herausforderung, dass man das nicht tut, dass man darauf achtet. Lieber weniger zu machen und lieber ein bisschen durchhuschen, als am Ende gar nichts mehr Platz zu haben. Trotzdem, wir springen mal in 3. Ich würde typischerweise auch immer noch sagen, wie hat euch der Text im Herzen angesprochen? Also wir haben ja jetzt einen relativ rationalen Herangehensweise, was sagt der Text, was kann ich daraus lernen, so. Und ich gebe aber auch immer noch die Möglichkeit, im Normalfall, das überspringen wir jetzt, den Leuten zu sagen, wie hat dich der Text einfach im Herzen angesprochen? Und das ist nochmal manchmal für eine andere Ebene, wo uns ein Text packt. Okay, dann gehen wir nach vorne. An der Stelle ist tatsächlich jetzt, dass wir uns, wie wir letztes Mal gemacht haben, dass wir uns kurz Zeit nehmen und Gott fragen, wie wir die einzelnen folgenden Fragen mit den Spiegelstrichen beantworten würden. Also wie wirst du die Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, in diesem Abschnitt umsetzen? Was willst du umsetzen? Gibt es einen konkreten Aspekt, den Gott dir zeigt? Gibt es irgendjemanden, dem du diesen Abschnitt erzählen sollst? Den du mit diesem Abschnitt trainieren sollst. Wer ist das, wenn Gott dir jemand zeigt? Und auch die Frage, gibt es jemanden, den Jesus dir ganz konkret zeigt, für den du beten sollst, anfangen sollst zu beten konkret, oder mit dem du einfach über ihn reden sollst? Gut, dann nehmen wir jetzt uns die Zeit und hören mal 2, 3 Minuten hin. Habt ihr für euch zu den Fragen zu einzelnen oder zu 2 oder zu 3 irgendwelche Antworten vernommen?
Bei mir war das, ich fand das jetzt
ganz interessant. Ich habe eigentlich, als ich es mir durchgelesen habe, sofort den Impuls gehabt, meinen Nächsten, also nicht ne, der oder den, sondern den halt, den Gott mir ins Leben stellt. Mhm. Bei der Bahn oder wo auch immer, beim Fahrradfahren. Und dann habe ich ihm am Ende aber nochmal versucht zu beten und da kam mir dann tatsächlich konkret eine Arbeitskollegin in den Sinn, mit der ich gestern auch auf diesem Kongress im CCH war, die auch eben eine Art von Glauben hat, weil wir jemand eine Sozialpädagogin, also mit der bespreche ich häufig Menschen, also Patienten mit Zuchtproblemen, die werden dann von der praktisch weiter behandelt. Insofern ist da manchmal relativ viel und intensiven Austausch. Mhm. Und der Name kam mir jetzt eben sehr stark.
Wie heißt sie?
Nicole.
Nicole.
Fuhrmann. Mhm. Ja, das sollte man vielleicht wegschneiden. Nicole.
Ja, das kann da nicht mehr entscheiden.
Genau. Und ich weiß, dass sie, glaube ich, auch einen Glauben hat. Ich habe sie immer mal auch schon mal eingeladen und so ein bisschen über was gesprochen. Aber halt immer so sporadisch. Mhm. Und
ein Element, das dir besonders hängen geblieben ist, wo du sagst, das will ich selber konkreter umsetzen oder das gesamte Ding? Oder?
Ja, das Gebet. Also ich fahre ja viel Fahrrad und irgendwie habe ich eigentlich immer viel Zeit zum theoretisch zum Leben und ich mache das eigentlich auch, aber ich merke auch, dass ich häufig mich sehr ablenken lasse und schon auf Dinge nicht vorbereitet oder wie auch immer andere Dinge im Kopf habe. Und ich glaube, das war eigentlich nochmal ganz gut, was wir besprochen haben mit dem Vater Unser. Und deine Illustration von dem Papa, ich brauche mal. Dazu neige ich auch. Und das ist, glaube ich, für mich nochmal gut. Die Hand auszustrecken, auf was du gesagt hast. Und wirklich gehen lassen. Ne? Und ich denke, dann kann Gott auch wirken. Und ich glaube, dann, um in der Prozesssprache zu bleiben, dann ebnet Gott auch den Prozess, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber ich glaube, ich merke, dass ich mich häufig versperre, weil ich den Bogen gar nicht bereiten will, ja, wo ich das Gefühl habe, Gott steht schon da und möchte gerne sehen, aber ich habe noch die
der Sämann
muss Abdeckplane drüber.
Oder der Sämann ist noch nicht bereit, oder?
Genau. Ja. Du kannst ja gerne sehen, aber das fällt nicht auf den Boden, weil ich habe da noch einen Schubs, ne? Einen kleinen Schubs drüber. Und den muss ich erstmal abziehen, so ein bisschen sich ne, nackig ausziehen. Und dann ist man auch bereit.
Das mal jetzt exemplarisch an der Stelle, aber das wäre tatsächlich was, wo wir im normalen Gruppenprozess reihum gehen würden und fragen, und das Entscheidende ist nochmal, hier wird kein Druck aufgebaut, sondern es sind einfach die Fragen sozusagen, Jesus sagt, wer meine Worte hört ist, und sie tut, ist jemand, der ein Haus auf Felsengrund baut. Also schon den Akzent zu haben, wir lesen das nicht nur und es ist intellektuelles Wissen, sondern es geht darum, was möchte Jesus, dass wir konkret umsetzen. Mhm. Mir zum Beispiel hat er gezeigt, dieses Schutz vor Versuchung, dieses Letzte, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns. Dass ich merke, dieses Gebet dafür, das ist irgendwie nichts, was in meiner Praxis, also in meiner Gebetspraxis vorgekommen ist. Ich würde sagen, dazu gibt es auch noch eine andere Geschichte. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und wenn Jesus wirklich in uns wohnt, dann können wir alle Dinge tun oder so. Aber mir fiel irgendwie auf dieses Gebet, das soll ich nochmal irgendwie ernster nehmen. So, das heißt, wir würden komplett rumgehen und einfach wirklich hören, was sagt jeder. Ich hatte zum Beispiel, ich sollte für meine Nachbarn schräg hinten rechts beten, ein Ehepaar, also oder Familie, wo ich merkte, okay, das will ich mir nochmal, das nehme ich mir mit, für die soll ich nochmal beten. Aber es kommt wirklich ganz bewusst nicht, wir tun nicht Sachen aus Pflichtbewusstsein, sondern wir wollen sie sagen, wir wollen das umsetzen, aber Jesus zeigt uns, was wir umsetzen sollen. Wir würden das jeder sozusagen fragen und einer notiert sich das auch. Wenn das, je nachdem, wie jeder von euch drauf wäre, wäre tatsächlich dann auch das, schreibst dir selber auf, was du dir vornehmen willst oder so, oder ich will mit dem, dass ich es nicht vergesse, schreibst dir einen Timer oder wie auch immer, aber manche Leute sagen, nee, ich schaffe das schon, das sind die Punkte. Und dann wäre, ihr merkt ja, so lange hat das noch nicht gebraucht, klar, wenn wir jetzt ein bisschen rumgehen würden, danach würde noch ein Übungsteil kommen. Also wenn zum Beispiel der Eindruck kommt, ich soll dem und dem das Vaterunser zeigen mit denen. So. Dann würde man sagen, okay, mach doch mal gerade, in Kurzform. Kannst du jemandem die Hand, also das Bild mit der Hand sagen? Oder fällt dir noch ein, oder kannst du dieses hier, so, also dieses zu sagen, wirklich zu üben, Leute dahin zu bekommen, dass sie nicht nur wissen und nicht nur einfach ist, sondern dass sie auch ausgerüstet und trainiert sind und sagen, ey, ich habe das ja schon in der Gruppe einmal geübt. Je nach Gruppengröße kann man, wenn man es unterschiedlich hat, so sagen, wir teilen uns auf und der eine übt mit dem das und der andere übt mit, ich will mit der über den Glauben reden und so, dann spielt das doch mal durch. Ja, dann bist du die Arbeitskollegin und du überlegst mal, was du erzählen wirst. Also so schon fast ein bisschen rollenspielmäßig, einfach dann, dass die Leute zu bekommen, es soll wirklich darum gehen, dass wir in Gang kommen. Und dann beten wir füreinander, dass wir das alles umsetzen, was wir sagen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und damit sind wir 5 Minuten drüber. Das war zum einen inhaltlich tatsächlich das ist das, was ich jungen Gläubigen fürs Gebet weitergeben will. Inhaltlich. Mehr müssen die nicht wissen. Es gäbe noch viel zu wissen, viel mehr zu sagen und viel mehr, wie ich beten kann und wie ich mit Bibeltexten lesen kann, kommen wir bis hier nächstes Mal noch dazu. Aber das sind die, wenn die Leute das wissen, persönliche Beziehung, still, es geht nicht um Plappern, es geht nicht um Wiederholen, es geht nicht so und so. Und das sind Elemente, die in meinem Gebetsleben vorkommen müssen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass in jedem Gebet, in jeder Gebetszeit, jeder einzelne Punkt vorkommt. Aber wenn ich nur meinen Vater dauernd anrufe und das so dieses, dann sind wir beim berühmten Mittelfinger, also die Reduzierung auf den Mittelfinger. Und das ist zusätzlich der Prozess, wo sich die Leute dran gewöhnen. Wie ging es euch damit? Nicht kompliziert, oder?
Ganz im Gegenteil, also ich muss innerlich schmunzeln, weil ich in den letzten 7 Wochen andauernd damit, ich werde damit begegnet, so, also mit dem Vater und Blauen, mit
okay.
dem ganzen Hund. Ne? Und ich hatte ganz am Anfang so einen kleinen Anflug, so nach dem Motto, nee, nicht schon wieder, so, ne? Und dann kam sofort eine andere Stimme, naja, wenn es jetzt wieder kommt, dass wir kein viel brauchen. Naja, und tatsächlich, dann war ich auch sofort wieder bereit, also mich zu öffnen dafür, und es sind tatsächlich, also trotzdem, dass, und ich genieße das ja auch mal, dieser erste, da war so, ne, der Vater ist immer dabei, und da sagte er so, oh, nö,
dafür bin ich da heute Abend hingekommen.
Also ich jetzt schon nun wirklich, also so nach dem Motto, ja. Und dann doch waren jetzt wieder so 2, 3 Nuggets, ja, da kann man es sich doch immer wieder und immer wieder mit auseinandersetzen. Das ist echt sehr reichhaltig. Mhm.
Cool. Mag noch einer von euch zum Abschluss beten?
Ja, Herr, ich möchte dir danken für die gemeinsame Zeit, Herr, dass du jedem von uns wieder etwas ins Herz gesät hast, Vater, dass du Gaben benutzt hast, uns zusammenzubringen und über das ein oder andere neu nachzudenken und auch einfach zu vertiefen, Herr. Es ist einfach wunderbar zu merken, wie du wirklich bei uns bist, wie es einfach leichter geht, wenn man in so einer Runde zusammen ist, wenn dein Wort im Mittelpunkt steht, Herr, wenn du bei uns bist und das irgendwie alles leichter machen lässt, Herr. Und ich hoffe einfach, dass wir in diesem Prozess, dass wir dein Wort in deinem Sinne weitergeben können, Herr, dass wir das in Demut tun und wirklich in wahrer Liebe, so wie du uns auch liebst, Herr, dass wir unseren Gegenüber wirklich annehmen und lieben und dass wir Raum für dich lassen, Herr, dass du uns bewegst, dass du uns die Kraft gibst, die richtigen Worte in den Mund legst, Herr, und auch die richtigen Leute in den Weg stellst, zu denen wir das Evangelium, deine Worte reden sollen. Hilf uns, dass wir den Druck von uns selber nehmen, Herr, dass wir uns selber nicht immer so wichtig nehmen, dass wir nicht immer uns um unsere eigenen Probleme drehen, Herr, dass wir nicht immer nur zuerst an uns denken, sondern dass du unser Beispiel bist, Herr, und dass wir dir die Hand geben können, Herr, dass wir loslassen können, dass wir uns dir hingeben können, Vater, dass wir dich verehren und anbeten und lobpreisen können und dass du unser Hirte bist, Herr, dass wir dir folgen und sonst niemand mehr. Herr, danke für alle, die hier sind, für David, dass er sich vorbereitet hat, Herr, dass du ihn benutzt, dein Wort zu verkünden. Und Ehre, Lob und Preis sei dir, Herr. Du bist groß, du bist mächtig, du bist wunderbar, du bist gütig, du bist voller Liebe, voller Gnade und Barmherzigkeit, Herr. Danke. In Jesu Namen.
Amen. Amen.